Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden. Regnen, stürmen, schneien. Der Podcast. Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden. So, da sind wir wieder. Beim letzten Mal haben wir schon so ein bisschen angefangen mit Radiosonden und wirren Diagrammen. Und da machen wir heute weiter mit ganz viel Segelflieger-Content und Diagrammen mit schiefen Achsen. Ich wünsche euch viel Spaß. Dann bin ich auf dieses lustige Segelflieger-Seminar gestoßen bei der ganzen Tour. Unter Punkt 2.1 zum Beispiel macht er das Fass auf, dass man anhand dieser Radiosondenaufstiege eben gucken kann, wie hoch die Thermik reicht.
Mhm.
Das fand ich ganz witzig. Also er fängt an mit der Umgebungstemperatur.
Ja, das ist dieser rote Kringel da bei 20 Grad. Und dann trocken adiabatisch bis Temperaturschnitt.
Er nimmt quasi die Umgebungstemperatur und schiebt die ohne Kondensation nach oben. Völlig logisch eigentlich, wenn man sich so überlegt. Ein Luftpaket steigt auf und nichts kondensiert. Genau, und da, wo das quasi auf eine reale Temperatur abgekühlt ist, also wo es die Temperatur gerade schneidet, das ist die Höhe der Thermik. Hallo, der Post-Production-Hendrik ist wieder da. Wisst ihr, manchmal, wenn ich nachdenke, vergesse ich, dass Sätze nur in meinem Kopf sind und nicht durch meinen Mund rauskommen. Hier habe ich vergessen, sowas zu fragen wie, wann beginnt eigentlich Thermik? Und weiter geht's. Die Thermik kann erst dann losgehen, wenn die nächtliche Bodeninversion weggeheizt worden ist. Man spricht von Bodeninversion da, wo die Temperaturkurve einen Knick macht. Also wo sich der Temperaturverlauf umkehrt.
Das heißt, am Boden ist es kühler und wenn ich nach oben gehe, wird es zuerst mal wärmer, bevor es dann wieder abkühlt. Und
ganz genau, Umschlagspunkt, weil die kalte Luft nachts nach unten sinkt und die warme Luft ein bisschen nach oben kann.
Und dieser Umschlagspunkt, das ist diese Bodeninversion.
Genau. Und die muss weggeheizt werden.
Mhm. Und dieser Umschlagspunkt, der ist im Endeffekt die Obergrenze von der Bodeninversion und diese Temperatur, was da ist, wenn ich die quasi trocken adiabatisch nach unten ziehe, dann habe ich die Temperatur, die ich am Thermometer an meinem Hangar kriegen muss, bevor es losgeht.
Ganz genau. Und das kannst du im Wetterbericht nachgucken, wann das denn der Fall ist. Oder fragst es nach bei irgendwem, der einen Wetterbericht zur Hand hat.
Genau.
Eine Wettervorhersage zur Hand hat.
Wenn dann da dran steht, das ist erst um 11:30 der Fall, dann lassen wir den Flieger in der Halle.
Echt? Fliegt man nur vormittags?
Nö, aber dann geht nach hinten aus, geht dir die Zeit aus für einen Langstreckenflug.
Wie ist das denn mit so Thermiken? Ich meine, klar, dass du nicht nachts fliegst, leuchtet mir irgendwie ein.
Mhm.
Aber kannst du mit Thermik rechnen, solange Sonne scheint? An einem sonnigen Tag, sag mal, am Sommertag?
Ja. Du guckst das nach Felder. Keine Wasserflächen immer doof. Also du schaust, dass über aufgeheizten Flächen bleibst. Möglichst dunkel. Und Ackerboden. Optimal. Da kannst du damit rechnen, dass Thermik ist. Und Blick nach oben, wenn oben drüber sich eine Wolke bildet, dann weißt du, da ist eine Thermik. Und dann fliegst du da rein, machst den Kreisel und suchst die nächste Wolke, dann kreiselst du wieder hoch. Zu der Zeit, wo ich geflogen bin, das war ja alles nur vor GPS und den ganzen Spaß. Das heißt, du hast Dreiecke geflogen, hast du irgendwo einen Schwung voll Referenzpunkte auf der Karte gemalt, die hast fotografiert beim Wenden sozusagen. Und da hast du zwei Wendepunkte und einen Wendepunkt hast du halt mindestens braucht, bist hin und wieder zurück. Mhm. Oder hast du wie ein Dreieck, klassisch, du bist Dreieck geflogen. Und je nachdem, wie weit du auf dem ersten Leg gekommen bist, gegen die Uhr, wusstest du ungefähr, wie lange brauchst du wieder retour, du mhm. willst ja an dem Heimatplatz wieder landen. Und dementsprechend, wenn halt recht spät erst losging, dann ist halt das Dreieck recht klein und macht es irgendwo keinen Spaß nicht.
Ja, okay.
Ja, wenn Mittag erst loslegen kannst, dann macht man solche Späße wie Platzrunden, Anflüge, irgendwie sowas.
Mhm.
Also, aber man kann keine Wertungsflüge nicht mehr machen.
Okay.
Das ist ja das, was man eigentlich haben will.
Wir hatten ja eben schon, ne, dieses, ich habe es KKN genannt, weil es so mhm. auch in der ersten Präsentation genannt wurde. Auf Englisch wäre es wohl Convection Condensation Level, wörtliche Übersetzung,
mhm.
dieses konvektiven Kondensationsniveaus. Nur, weil wir unser Luftpaket vom Taupunkt aus über das Sättigungsmischverhältnis nach oben geschoben haben,
mhm.
müssen sich nicht unbedingt Wolken bilden, weil es könnte ja auch einfach zu warm sein. Das heißt, von dem Schnittpunkt, wo sich theoretisch Wolken bilden müssten, führt man jetzt das Luftpaket wieder trocken adiabatisch zur Erde zurück
mhm.
und guckt, was du quasi für eine Umgebungstemperatur am Boden haben müsstest, damit sich eine Quellwolke
bildet.
Damit ja. sich eine Quellwolke bildet. Du kommst also da irgendwo auf eine Temperatur, die am Boden herrschen muss mhm. und guckst jetzt nach, ob die Höchsttemperatur, die es an dem Tag geben soll, kleiner ist als diese Temperatur. Wenn ja, gibt es die Wolke nicht.
Dann ist strahlend blauer Himmel und man fliegt auch nicht, weil nicht weiß wohin.
Hm. Ah, ja, klar, natürlich.
Mhm.
Weil du nicht weißt, wo du deine Thermik hast, in die du rein
willst. Ja, du findest zwar schon, man kennt die üblichen verdächtigen Plätze
okay. um
deinen Heimatflugplatz rumrum, wo es Thermik eigentlich immer gibt.
Mhm.
Aber du kannst keinen Streckenflug nicht machen, weil du siehst die nächste Thermik nicht. Also mhm. du stehst halt irgendwo im Acker und das ist immer mit viel Aufwand und viel Zeit verbunden.
Okay, ja.
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 Wir reden von, also ich rede von der Zeit vor GPS, vor Handy. Das heißt, du hast dann zuerst mal einen Fußmarsch zum nächsten Dorf gehabt. Hoffentlich hast du gemerkt, in welche Richtung ist das nächste Dorf. Hast dann irgendeinen Bauer rausklingelt oder sonst irgendjemand. Hast mal gesagt, darf ich mal anrufen? Und hast da auf dem Flugplatz angerufen und hat gesagt, ja, ich bin da und da. Ortschaft so und so, Abzweigung so und so, stehe ich dann und warte auf dich.
Okay.
Mhm. Und dann hat der ein Auto und seinen Hänger geschnappt und ist zu dir gefahren und dann, ja, und dann Kiste aus dem Akku rein in den Hänger und wieder retour. Nein.
Ja. Hm. Stelle ich mir aber auch nicht ganz ungefährlich vor irgendwie.
Eine Ackerlandung.
Hm.
Geht eigentlich.
Okay.
Geht eigentlich.
Also, haut's dir da nicht irgendwie das Bugrad weg oder sowas Verrücktes?
Du hast ja im Endeffekt nur ein Rad. Also du hast da vorne das direkt unter deinem Sitz ist das Rad. Das schiebst du nach unten raus. Das ist ja relativ kurz bloß. Und du hast hinten Spornrad. Ansonsten hast du ja quasi ein Fahrradfahrwerk.
Okay.
Und Bremsen brauchst du im Acker eh nicht, das bremst von allein. Und das heißt, du versuchst ihn möglichst sanft aufzusetzen, wenn es geht, nicht quer zur Flugrichtung, sondern vielleicht längs, wenn es geht. Und dann rutscht ein paar Meter und dann stehst du.
Okay.
Die Fahrwerke sind da dafür gebaut.
Ah, okay.
Die Außenlandung ist beim Segelflieger eigentlich immer mit eingebaut, dass das funktionieren muss. Ja.
Ja.
Möglichst langsam reinkommen, das heißt auch Energie abbauen, Auftriebsstörklappen raus und so weiter, weil du kommst eh nicht mehr hoch, wenn du mal unter einer gewissen Höhe bist, dann heißt das nur gucken, ah, da drüben, okay, und dahin und dann stetschen hin.
Okay.
Ja, ganz wichtig, solange du Höhe hast, funken. Sagen, hallo, ich gehe runter, ungefähr da und da. Wenn dann da schon im Funkschatten von deinem Flugplatz bist, dann geht's Fußmarsch.
Naja, gut. So ein Segelflieger klaut ja auch wahrscheinlich niemand mal so eben. Den kann man wahrscheinlich da auch erstmal so stehen lassen, oder?
Den kannst stehen lassen. Denn darf. Innerhalb von Minuten hast du Leute da, hauptsächlich Kinder, die wollen das Thema angucken.
So aufregend.
Darf ich mich mal reinsetzen? Und die passen auf. Da kommt nichts weg.
Ja. Witzig. Was ich auch noch gefunden hatte, was ich total spannend fand, aber spannend finde ich das eher alles, was man damit machen kann, Hebungskondensationsniveau. Also was passiert, wenn ich Luft habe, die nicht freiwillig aufsteigt, sondern zum Beispiel von einem Berghang gezwungen wird aufzusteigen? Weil auch da bilden sich ja, ne, die Luft kommt höher, auch da bilden sich irgendwann Wolken. Und dafür würdest du auf deinem Diagramm dir halt auch vorstellen, du nimmst dein Luftpaket am Boden und schiebst das nach oben gegen seinen Willen. Also wenn du vom Taupunkt ausgehst, nimmst du das Sättigungsmischungsverhältnis und schiebst nach oben. Bisschen wie eben, als wir die Cumuluswolke gebildet haben. Schneidest es aber diesmal nicht mit der Temperaturkurve, sondern wenn du von deiner Umgebungstemperatur ausgehst und dort die Trockenadiabate entlang folgst, schneiden sich die beiden Linien irgendwo. Dort würde dir quasi sich eine Wolke bilden, wenn du die Luft unfreiwillig nach oben schiebst. Zum Beispiel, wie gesagt, an einem Berghang. Und auch dann kann man wieder so Späße machen, wie von dem Punkt, den man dann gefunden hat, wieder der feuchte Adiabaten folgen und die mit der Temperaturgraden schneiden. Da wird es irgendwo wieder einen Schnittpunkt geben. Von dem Punkt aus, der sich dort bildet, steigt das Luftpaket wieder freiwillig hoch. Du zwingst quasi eine Wolke nach oben, so lang, bis sie genug kondensiert ist und sich dabei ja erwärmt hat, dass sie wieder wärmer als die Umgebungstemperatur geworden ist.
Und dann geht sie von alleine
weiter. Und ab dann steigt sie wieder freiwillig hoch. Was natürlich auch gerade bei hügeliger Landschaft ein spannendes Phänomen sein kann.
Da kommen wir dann zu Bayerns Liebling jetzt langsam.
Ja.
Dem Föhn.
Genau so.
Föhn ist ja ganz klassisch Wind aus Italien nach Norden. Am Gebirge, in Alpen muss es hoch. Da oben regnet alles ab. Das heißt, wird trockener, wird auch ziemlich schnell.
Okay.
Der Spaß, also Föhnsturm heißt nicht umsonst so. Also in die alten Täler ist da echt was geboten. Und dann über den alten Hauptkamm drüber, und dann kommt die Luft wieder runter, wird wärmer und pfurz trocken. Und das ist das, was der Bayer den Kopf höher macht.
Du zwingst eigentlich das Luftpaket, was von Italien kommt, in die Höhe, so wie wir es eben mit dieser Hebungskonvektion gemacht haben. Und dahinter kann sie quasi wieder frei strömen, sinkt wieder ab.
Wird sie wärmer durch das Absinken.
Ja.
Und damit
nimmt aber keine neue Feuchtigkeit auf.
Ist nichts
weil
da.
Weil woher?
Ja. Ist ja alles weg. Ist alles in den Alpen hängen geblieben.
Ja. Ah, klar. Und dann hast du eine trockene, warme Luft, die dir quasi die Haare föhnt.
Genau.
Verstehe.
Der Franzose, der hat sowas auch, der nennt es Mistral, und der einzige Trick dagegen ist, sagt er, bis zur Nasenspitze in die Ronin einstellen.
Klingt doch gar nicht so der schlechtesten Lösung.
Wobei da die Trockenheit woanders herkommt, ich bin mir aber nicht sicher, der Mistral kommt das Ronetal hoch und ist echt elend. Ich müsste aber jetzt auch nochmal nachlesen, wie das genau
passiert. Na, dann schreiben wir das doch auf unsere kluge Liste.
Die ganzen Winde mal da. Oh nee.
Ihr habt es geahnt, der Post-Production Hendrik. Hendrik? Hendrik ist wieder da. Der Mistral ist natürlich ein kalter Wind. Der stammt eigentlich aus den Polarregionen oder aus Polarluft und wird von einem Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeerraum angesogen durch das Rhonetal und düsenmäßig durch die Alpen und Cavennen. Die bilden mit dem Rhonetal zusammen eine schöne Düse und da kann der Wind durchpfeifen. Die Wikipedia spricht von Spitzenwerten von über 135 km/h, die dabei erreicht werden können. Der Wind, den Armin meinte, war wahrscheinlich der Scirocco. Ein Wind, der aus Sahara-Regionen rüberpfeift. Und es geht weiter.
Ja, reicht die Wolke so hoch, dass es regnet, wird ihr die Feuchtigkeit entzogen, sodass die Wolkenbasis in Lee höher als im Luft sein kann. Im Extremfall zeigt sich im Lee keine Wolken und es kommt zu Föhn.
Und dann haben wir noch den Punkt Wolke ohne Hebung. Den fand ich auch ziemlich witzig. Wir hatten ja, als wir uns für unsere Sonderfolge, weiß ich es gar nicht, aber wir hatten uns irgendwann mal so einen Radiosondenaufstieg angeschaut, glaube ich, und hatten gesagt, wenn die Temperaturkurve und die Taupunktkurve aufeinanderprallen, fällt Wasser aus.
Das muss die Sonderfolge gewesen sein, weil vorher haben wir den Aufstieg noch nie angeguckt.
Richtig, richtig. Allerdings müssen die beiden Kurven nicht ideal oder nicht identisch zusammenfallen. Es reicht, wenn die nah genug beieinander sind, wie in der Physik so häufig. Mhm. Den Abstand zwischen Taupunktkurve und Temperaturkurve nennt man Spread. Mhm. Wenn dieser Spread klein genug ist, bilden sich trotzdem Wolken. Wenn der Spread zwischen 0 und 2 Grad Celsius liegt, nennt sich der Bedeckungsgrad Overcast, bei 2 bis 4 Broken, bei 4 bis 6 Scattered. Und diese Angaben habe ich im Meta schon oft gesehen. Die geben da genau diese Bedeckungsgrad-Angaben an. Das fand ich lustig. Das heißt, es bilden sich dann zwar Wolken, aber halt nicht direkt eine geschlossene Wolkendecke unbedingt, sondern, ne, wie der Name halt schon sagt, broken oder scattered, also versprengt oder nicht ganz geschlossen. Sodass man quasi auch die Wolkendecke in anderen Höhen schon anhand des Radiosondenaufstiegs abschätzen kann. Mhm. Genau, und außerdem, was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, du nimmst die Winde mit auf. Das ist ja auch gar nicht so ohne für Flieger wahrscheinlich, ne?
Ja, die Motorflieger interessiert das eher weniger. Also da brauchst du ordentlich Wind, dass du das bemerkst. Mhm. Also die großen Motorflieger, die kleinen, die gucken schon drauf.
Okay.
Weil da hast du ja bei weitem nicht die Geschwindigkeiten. Und da, wenn du mal ordentlich Wind auf die Nase pustest, dann kommst du halt nicht mehr vorwärts. Mhm. Ja. Während die Großen natürlich gerade beim Hüpfen über den Atlantik schon nach den Jetstreams suchen.
Ja.
Er spart halt Unmengen Sprit.
Ja, klar, natürlich. Ja, gut, Vereisung sieht man auch, oder Risiko der Vereisung sieht man halt auch am SQT-Diagramm, weil du halt eine Null-Grad-Grenze hast. Mhm. Du hast eine Temperatur und wenn die halt die 0 Grad durchbricht, kommst du halt in einen Bereich, wo du dir um deine Vereisung wahrscheinlich durchaus Gedanken machen musst. Durch das Durchbrechen der 0 Grad Grenze unterkühlst du eben deine ausfallende Flüssigkeit und wir hatten das ja schon gesagt beim, ich glaube sogar auch in der Sonderfolge, dass wir diese Kondensationskeime haben.
Das heißt, wenn ich saubere Luft habe und ich schiebe meinen Regen durch ein 0 Grad Feld durch oder noch kälter,
wird das nicht so
runter.
Genau.
Der bleibt aber flüssig.
Ja.
Und erst wenn ich einen Kondensationskeim erwische, dann.
Genau. Wir kennen das alle vom Bier, was wir im Eisfach vergessen haben. Wenn wir Glück haben, ist das, auch wenn es zu lange im Eisfach liegt, noch flüssig. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du den Kronkorken öffnest und sich Luftbläschen oder CO2-Bläschen bilden können, weil die als Kondensationskeime fungieren und die unterkühlte Flüssigkeit einfach im 0,x zu Eissorbet wird und das zu Biersorbet wird und das willst du nicht.
Bei ja da eine Temperatur, also eine Gefrierpunktserniedrigung über die gelösten Stoffe habe.
Auch das. Okay, Vergaserenteisung habe ich keine Ahnung von.
Ja, du hast ein Venturi-Rohr. Mhm. Das saugt den Sprit an und zerstäubt natürlich auch. Aber die Luftfeuchtigkeit, die ich ja von außen mit einsauge, wird ja im Venturi-Rohr genauso beschleunigt.
Und dehnt sich dahinter halt aus, ne?
Ja. Beschleunigt heißt auch niedriger Druck. Mhm. Niedriger Druck heißt kühler.
Genau.
Ja, und dann kommt der, dann kommst du in den Bereich rein, wo über 100% relative Luftfeuchte bist und dann friert's.
Wie verhindert man das denn?
Heizt man den? Vergaser. Ja, ja. Man beheizt. Jetzt darf man nicht vergessen, diese ganzen Kolbenschüttler, die da in diesen kleinen Sportfliegern drin sind, das sind ja von Konzeption her steinalte Motoren. Mhm. Also, das ist ja eine Bauart stand da als Käferboxermotor, ist ja modern dagegen. Das heißt, wir haben irgendwelche luftgekühlten Boxermotoren mit 0815 Vergasern, also wirklich nichts Modernes. Und das Einzige, was wirklich modern an den Dingen ist, ist, dass sie diese Doppelmagnetzündung haben. Also pro Zylinder zwei Zündkerzen mit unterschiedlichen Magneten. Also wir haben da nicht einmal irgendwie so Hochspannungszündspule, was man im Auto kennt.
Okay.
Sondern es wird über quasi über die Rotation des Motors selber der Zündfunke erzeugt. Das heißt, ich brauche keine externe Energiequelle, sprich, ich brauche keine Batterie, um den Zündfunken zu erzeugen. Oder der Generator kann sogar ausfallen, also die Lichtmaschine.
Deswegen dieses Anschmeißen am Rotor vorne.
Das geht, muss aber nicht machen.
Ja, ich kenne es halt nur aus so, ne, aus Filmen, dass vorne immer einer steht und den Piloten, der gerade seine coole Brille aufzieht, den Motor vorne am Propeller anschmeißt.
Kann man machen. Das sind dann die richtig alten Dinge. Mhm. Die brauchen gar nichts. Die brauchen keine Batterie, nichts. Es läuft einfach so. Die etwas modernen, klar, die haben alle einen E-Starter, die haben alle eine Batterie. Die brauchst du Batterie, brauchst du auf deine Instrumente und so weiter. Aber auch da ist es so, der Motor an sich würde weiterlaufen, auch wenn du einen kompletten Stromausfall vom Generator und Batterie hast. Ist trotzdem eklig, weil dann kannst du nicht mehr funken, dann kommen keine Lampen mehr an und nichts, aber ist alles, aber der Motor läuft weiter.
Ja. Was natürlich auch seine Vorteile hat.
Ja, du kannst dich trotz kompletten Blackout mit rausschauen und nächste Landebahn suchen, trotzdem nur hinsetzen. Ja, das sind so die. Und die Luftfahrt tut sich extrem schwer, irgendwie halbwegs moderne Motoren einzuführen.
Weil zu fehleranfällig oder also zu viele Teile, die fehleranfällig wären? Oder?
Es ist nicht getestet.
Und damit nicht zertifiziert.
Richtig.
Ja, ja.
Ja, es gibt mittlerweile schon diesen VW Dieselmotor, diesen Vierzylinder, der ist mittlerweile Luftfahrt zugelassen. Die haben es irgendwie hingekriegt. Es gibt schon immer wieder so Ansätze, aber ganz langsam.
Ja. Ja, das war so ein bisschen mein Rabbit Hole der Radiosonden. Mein Rabbit Hole der Radiosondendiagrammanalyse. Ich hatte sehr viel Spaß, weil ich ganz auf diesen Wow-Moment hatte. Und wenn man sich erstmal damit angefreundet hat, dass da irgendjemand komplett schiefe und krumme Achsen und Hilfslinien in mein gerades Diagramm reingemalt hat, ist das gar nicht mal so unlogisch mit ich schiebe Luftpakete durch die Gegend und gucke, was mit denen passiert.
Was dir wird durchgehen, Unwetterfrosch.
Ja.
Na dann.
Von meiner Seite her wär's das gewesen.
Hören wir uns beim nächsten Mal wieder und reden über, wissen wir noch nicht.
Ich hätte gesagt, über Gewitter.
Dann.
Wenn wir schon klar, mit dem jetzt Cape haben wir die anfangen.
Cape-Energien und dann können wir über Gewitter weiterreden.
Alles klar.
In diesem Sinne.
Wünsche ich dir einen schönen Abend. Mal. Bis bald.
Ciao.
Ciao. Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter @rss-podcast@mastodon.social. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter @rss-podcast@mastodon.social. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.